Ja, schön, dass ihr da seid. Richtig cool. Ich bete noch mal kurz am Anfang. Herr, danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass du auch hier bist, dass du zu uns sprechen möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du, Heiliger Geist, unsere Herzen berührst, dass du dein Wort auslegst, damit wir verändert aus diesem Abend herausgehen. Amen. Yes, ich glaube, wir werden ein richtig cooles Jahr haben. Das wird ist eins der ersten, eine der ersten Sessions des neuen Sommerjahres. Und ja, ich bin richtig gespannt, was Gott vorbereitet hat. Und ich glaube, dass er auch heute Abend richtig was zu sagen hat. Aber bevor ich irgendwas sage, habe ich ein kleines Video mitgebracht. Ich habe nämlich jemanden gefunden, der mein heutiges Predigtthema sehr auf den Punkt gebracht hat. Genau. Klappt das mit dem Video? Ja, genau. Wie man dem Video entnehmen kann, wird es heute Abend um Sünde gehen. Und ich glaube, dass in diesem Video sehr viel drinsteckt, was über dem Thema Sünde relevant ist. Weil ich glaube, Sünde hat sehr, sehr viel zu tun mit unseren Sehnsüchten. Und wir haben manchmal so Pläne, wo wir sagen, okay, komm, ich brauche unbedingt das und das und das, um glücklich zu sein. Und dann verfolgen wir das die ganze Zeit. Und wenn wir es in der Hand halten, merken wir, also ganz ist es irgendwie nicht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich oft wie dieses, keine Ahnung, was es ist, irgendwie ein Streifenhörnchen oder weiß der Geier, irgendwie sowas. Und ich denke die ganze Zeit, okay, der jagt durch alle Ice Age-Teile durch diese Nuss und immer wenn er es in der Hand hält, dann geht die Welt unter und er geht den Bach unter und irgendwas geht dann schief. Und ich glaube, dass dieses Thema Sünde ganz viel damit zu tun hat. Ich denke nämlich, dass jeder Sünde eine Sehnsucht zugrunde liegt. Und dass, wenn wir über das Thema Sünde reden, dann reden wir nicht nur über das Thema, okay, ich darf dies nicht und jenes nicht und das nicht. Und dann verkneife ich mir das irgendwie, damit ich Gott gefalle und damit alles tutti ist. Sondern ich glaube, dass das Thema Sünde ganz viel damit zu tun hat, worauf ich meine Sehnsüchte richte. Und als Gott uns geschaffen hat, das können wir in Prediger lesen, hat er uns eine Krümelspur ins Herz gelegt, womit wir seine Herrlichkeit finden können. Und das, glaube ich, sind diese Sehnsüchte, die wir haben. Diese Sehnsüchte, die wir im Herzen haben nach Intimität, nach Liebe, nach Anerkennung, nach Sicherheit, Geborgenheit. Das sind voll die guten Sehnsüchte. Aber das sind Sehnsüchte, die wir auf dieser Erde nicht stillen können. Das sind übernatürliche Sehnsüchte. Und ich glaube, dass immer, wenn wir übernatürliche Sehnsüchte auf natürliche Dinge ausrichten, dass es uns leer zurücklässt und dass es die Dinge aussaugt, auf die wir das richten. Wenn ich zum Beispiel die Sehnsucht habe nach Geborgenheit und nach Liebe und das dann auf eine irdische Partnerschaft lenke, dann wird das meine Partnerin und mein Partner leer zurücklassen und ich werde merken, boah, ich versuche die ganze Zeit alles rauszuquetschen, was geht, aber irgendwie merke ich, lässt mich das leer zurück. Oder wenn ich Sicherheit und Geborgenheit aus Geld kriegen möchte und dann merke, okay, irgendwie ist die Sicherheit nicht da. Und ich möchte nicht sagen, dass wir diese Sehnsüchte verneinen, sondern ich möchte, dass wir einen anderen Weg finden, wie wir mit diesen Sehnsüchten umgehen können, auf was wir sie richten können. Und wenn wir über das Thema Sünde nachdenken, dann lass uns einen neuen Weg finden, wie wir mit diesem Thema Sehnsüchte umgehen können. Genau, deswegen als Einstieg das. Ich habe mir sagen lassen in der Theologie, dass man, wenn man über ein Thema nachdenkt, dass man immer zum Anfang zurückgehen muss, wo das zum ersten Mal aufgetreten ist. Und deshalb ist der Predigttext, den wir für heute haben, ist der aus Genesis, der aus dem Garten Eden. weil da ist ja bekanntermaßen zum ersten Mal das Thema Sünde aufgetaucht. Ich glaube, dieses Thema oder diese Geschichte, die haben wir schon alle tausendmal gehört, aber ich glaube, dass da ganz, ganz viel drinsteckt, weil spätestens, wenn es in unseren Alltag geht und wir an die Dinge denken, die uns kaputt machen, wo wir merken, okay, komm, daran habe ich zu knabbern und das soll bloß keiner wissen und das soll irgendwie nur in meinem Zimmer bleiben, was ich hier treibe. Ich glaube, dann wird es halt auch aktuell und dann merken wir, dass das Thema Sünde uns alle betrifft. Am Anfang hat Gott hat das Leid nicht geschaffen oder Gott findet es nicht schön, dass wir so Momente haben, wo es uns nicht gut geht, sondern Gott hat aus seiner Weisheit heraus gesagt, okay, ich möchte eine Erde schaffen, wo Berge sind, wo Wälder sind und Tiere und Hunde und was weiß ich, Fische, alles Mögliche und wo das einfach gut ist. Und Gott hat es geschaffen und hat eine Welt erschaffen, in der das Böse keinen Raum hatte. Und dann hat er gesagt, okay, komm, ich möchte den Menschen schaffen nach meinem Bild und er hat den Mann geschaffen, er hat die Frau geschaffen und da war Gemeinschaft da, dass der Mann und die Frau, dass die untereinander Gemeinschaft haben können, dass sie mit Gott Gemeinschaft haben können und dass da nicht diese Trennung war zwischen dem heiligen Gott und dem Menschen, sondern der Mensch konnte, ich stelle mir das so vor, Abendspaziergänge durch den Garten Eden machen mit Gott und mit ihm reden und im Kontakt sein und da war keine Trennung, da war noch nicht das Böse auf der Welt. Und dann sehen wir, dass es damit beginnt, dass Adam und Eva sich für etwas entscheiden, was fatal ist. Und zwar hat Gott gesagt, auf der Erde, im Garten Eden dürft ihr alles machen. Das sind eine Menge Bäume und ihr dürft auch mit den Tieren Gemeinschaft haben und alles Mögliche. Da ist nur eine einzige Regel, die ich aufstelle. Und zwar ist es, dass ihr nicht von dem einen Baum essen dürft, von der Frucht, wo ihr Gut und Böses erkennen könnt. Und das ist die einzige Regel. Wenn ihr die brecht, dann müsst ihr sterben. Aber ansonsten können wir ein gutes Leben haben in Gemeinschaft. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber überall da, wo es Tabus gibt, dann gibt es auch diesen Reiz, das Tabu zu brechen. Und so war es halt auch bei Adam und Eva, dass die gesagt haben, okay, ich vertraue Gott nicht wirklich. Irgendwas scheint da ja mit zu sein. Warum hat er mir das dann sonst verboten, das von dieser Frucht zu essen? Und dann kam der Teufel und hat gesagt, okay, Gott hält dir was richtig Gutes vor. Glaubst du wirklich, dass es gut mit dir meint? Und dann hat er in 1. Mose 3, Vers 5 gesagt, ich hoffe, ich finde die Stelle auf die Schnelle. Genau, da hat er gesagt, aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst, von dieser Frucht. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und ihr werdet sein wie Gott. Und ich finde diese Stelle sehr entscheidend und sehr wichtig, weil sie uns sehr viele Aufschlüsse darüber gibt, über das Thema Sünde. Der Teufel redet hier mit Adam und Eva und versucht sie hier mit Halbwahrheiten zu locken. Und er verspricht ihnen Dinge, das ist mein erster Punkt, der Teufel will uns etwas verkaufen, was wir schon haben. Und Adam und Eva sprechen hier mit dem Teufel und der Teufel sagt, okay, ihr werdet sein wie Gott und euch werden die Augen aufgehen. Und Adam und Eva sagen, okay, komm, ist ja ein guter Deal, ist ja cool, ne? So sein wie Gott. Und dabei merken sie nicht, dass Gott sie schon nach ihrem Ebenbild geschaffen hat. Wir können einmal eine Folie zurückmachen. Genau, und zwar in 1. Mose 1, Vers 27 steht, dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat, nach seinem Ebenbild. Und ich weiß nicht ganz genau, was es bedeutet, wenn wir sagen, sein Ebenbild sahen die Menschen gleich aus wie er, hatten sie Charakterzüge. Auf jeden Fall haben sie einen Teil von Gott in sich getragen und haben sie auf Gott hingewiesen und waren wie Gott. Sie waren nicht Gott, sie waren auch nicht gleich Gott, aber sie waren wie Gott. Und der Teufel verspricht den Menschen hier etwas und sagt ihnen, okay, komm, wenn du das machst, was ich dir sage, dann wirst du sein wie Gott. Aber das hatten sie schon. Und ich glaube, dass das ein Grundprinzip der Sünde ist, dass wir dem die ganze Zeit dem hinterherjagen, was wir in Gott schon haben. Wenn wir schon, wenn wir an das Thema Beruf denken, wenn ich sage, okay, komm, ich muss jetzt einen guten Beruf ergreifen und in der Karriereleiter aufsteigen und mehr Geld verdienen, mehr Sicherheit haben, damit ich viel Freude im Leben habe, dann denke ich mir, okay, komm, natürlich ist das gut, Geld zu verdienen, aber die Freude, die echte Freude, diese Sehnsucht, diese übernatürliche Sehnsucht nach Freude, die stillen wir nicht durch Geld, sondern Freude ist eine Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Sanftmut und solche Dinge. Das finden wir bei Gott oder Sicherheit finden wir bei Gott. Das heißt, wenn wir diese Sehnsüchte auf die falsche Stelle ausrichten, dann jagen wir die ganze Zeit wie das Eichhörnchen, sage ich jetzt mal, etwas hinterher, was eine Illusion ist. Und hinterher denken wir, okay, dann geht's mir gut. Aber wenn wir es in der Hand halten, dann merken wir, das ist nicht das, was mich satt macht. Mit der Sünde jagen wir Dinge hinterher, die wir schon haben durch Jesus Christus. Und wenn wir hier diese Stelle sehen in 1. Mose 3, Vers 5, dann merken wir, direkt danach ist Adam und Eva auch, sind auch denen die Augen aufgegangen und sie haben auch Gut und Böse erkannt. Das Problem war nur, sie haben erkannt, ich bin böse und Gott ist gut. Und dann kam das Thema Scham ins Spiel, wo sie gemerkt haben, okay, komm, ich kann ja gar keine Gemeinschaft haben mit Gott und Gott mag das ja nicht, wenn da Böses ist. Gott kann das gar nicht aushalten als heiliger Gott. Und da haben sie gemerkt, okay, Ich habe mir das gewünscht, dass ich Gut und Böse erkennen kann und dass ich sein werde wie Gott, aber ich habe dadurch etwas kaputt gemacht und habe gemerkt, okay, dadurch ist mir was verloren gegangen. Und wenn wir das dann letztendlich betrachten, in 1. Mose 2, Vers 16 bis 17, merken wir, dass das auch für Adam und Eva tödlich ausgegangen ist. Also Gott hat gesagt, okay, wenn ihr davon esst, dann müsst ihr sterben. Und Adam und Eva sind nicht auf der Stelle tot umgefallen. Aber was das Problem war, seitdem müssen Menschen einen seelischen Tod sterben. Seitdem ist die Seele des Menschen, ist das Wesen des Menschen zeitlich befristet. Und dann ist das Thema Tod ins Leben gekommen. Und das ist mein zweiter Punkt heute Abend. Sünde führt in den Tod. Und das ist ein Thema, ich würde es am liebsten ganz aussparen, aber das ist so elementar und alles andere baut darauf auf, dass wir darauf, wenn wir über das Thema Basics des Glaubens reden, auch mal darüber reden müssen, weil Sünde führt in den Tod. Sünde, also Tod hat hier zwei Dimensionen. Tod auf der einen Ebene ist, Sünde führt immer dazu, dass Beziehungen im Bach runtergehen, dass Träume nicht verwirklicht werden können, dass es mir selbst schlecht geht, dass ich gebunden bin, wie das in dem Video, wo das dann immer neue Baustellen aufbrechen. Und wenn wir uns auf den Pfad der Sünde begeben, wird das keine Straße des Segens sein, sondern Sünde führt immer zu Folgeproblemen. Aber Sünde führt darüber hinaus auch wirklich zu diesem Tod, den wir ansprechen, weil, wie wir dann auch noch im Garten Eden sehen, Adam und Eva mussten die Gemeinschaft mit Gott verlassen. Sie konnten nicht länger bei Gott bleiben, weil Gott heilig ist. Und ein heiliger Gott kann keine Fehler dulden. Was meine ich damit? In 3. Mose 19, Vers 2b sehen wir, seid heilig, denn auch ich bin heilig. Das sagt Gott zu den Menschen. Seid heilig, denn auch ich bin heilig. Und ich glaube, dass da ein ganz tiefes Prinzip drin steckt. Gott sagt hier, ich bin heilig. Das ist mein Wesen. Und das ist die Wahrheit. Und darauf baut alles auf. Und heilig bedeutet von der Wortbedeutung her, dass es fehlerlos ist, dass es makellos ist. Das ist das Gegenteil von Sündhaftigkeit. Und wenn Gott jetzt sagt, okay, ich bin heilig, dann kann kein Fehler in seiner Gegenwart geduldet werden, weil er sonst nicht mehr makellos wäre. Und deshalb, wenn wir Menschen einen Makel haben, wenn wir Menschen Fehler gebaut haben, wenn wir Dinge falsch gemacht haben, dann haben wir keinen Platz in Gottes Heiligkeit. Dann würde uns diese Heiligkeit ja richten sofort, weil wir nicht in Gottes Gegenwart sein können. Genau wie Adam und Eva nicht in Gottes Gegenwart aushalten konnten. Das heißt, das Thema Sünde ist nicht irgendwie, ja okay, komm, wir klammern das mal aus und dann, aber Jesus ist das Zentrale. Nein, wir müssen erstmal begreifen, dass Sünde etwas sehr, 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 sehr krasses ist. Und Sünde bedeutet immer die absolute Trennung von Gott. Wenn wir jetzt mal noch einen Vers aus Römer 3, Vers 23 dazu nehmen. Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Das bedeutet, jeder Mensch hat gesündigt. Ich weiß nicht, Hand aufs Herz, wir alle haben schon mal gelogen oder mal was geklaut oder jemanden mal beleidigt oder so eine Halbwahrheit gesagt. Das haben wir alle getan. Und deswegen, sobald ein bisschen falsch ist, sobald wir einen kleinen Fehler gemacht haben, sind wir nicht mehr makellos, genau wie Adam und Eva. Und die Konsequenz ist Trennung von Gott. Diese Herrlichkeit, die wir hier verloren haben, die wir in Römer 3, Vers 23 lesen, das kann man auch deuten, dass es die Gegenwart Gottes ist. Das ist das Du und Ich, das Face-to-Face zu Gott ist, wie es jetzt bei Adam und Eva war. Und das haben wir alle Menschen, haben das verloren. Und das ist eine Situation, wo man nicht sagen kann, okay, komm, ich bin doch eigentlich ganz in Ordnung und ich gehe sonntags in Gottesdienst, das läuft, dann ist das geklärt. Nein, Sünde ist sowas Endgültiges, das können wir nicht mit guten Dingen aufwiegen. Sondern Sünde ist so zentral, Sünde trennt uns immer von Gott, egal was wir Gutes aufbauen. Sünde hat nicht primär was mit unserem Verhalten zu tun, sondern Sünde hat etwas mit unserem Sein zu tun. Und wenn wir in unserem Innersten befleckt sind durch Fehler, die wir getan haben, dann ist diese Trennung da. Und in Römer 6, Vers 23 sehen wir, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist dieser Punkt, wo ich darauf hinaus möchte. Wenn wir alle Menschen gesündigt haben und diesen Deal mit dem Teufel gemacht haben, dass er uns etwas verkauft, wofür wir unser Leben geben, dann sind wir alle der Trennung mit Gott ausgeliefert. Und das ohne einen einzigen Ausweg, den wir selbst herstellen können. Weil die Schuld, die wir auf uns laden, egal wie groß oder wie klein Fehler uns scheinen, ist immer der Tod, dem wir ausgeliefert sind. Und wenn wir aus eigener Kraft nicht perfekt sein können, was wir alle tun, dann haben wir ein Problem. Wenn, ich habe am Anfang gesagt, der Teufel verkauft dir etwas, was du schon hast, und fordert dafür dein Leben. Und um dieser Situation rauszukommen, dann müssen wir jemanden haben, der perfekt und makellos ist, ohne einen einzigen Fehler, und der kommt, um an unserer Stadt unsere Schuld zu bezahlen und sein Leben zu geben. Anders kommen wir aus der Nummer nicht raus. Wir haben unser Leben verloren, wir sind dem Tod ausgeliefert und wir brauchen jemanden, der perfekt und makellos ist und der sein Leben für uns gibt. Und ich würde hier nicht stehen, wenn es diesen Weg nicht gibt. Und wenn wir den zweiten Teil von Römer 6, Vers 23 sehen, dann steht, Jesus Christus ist gekommen für unser Leben, um zu sterben für uns. In Johannes 3, Vers 16 steht, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit er unsere Sünden auslöscht, damit wir ewiges Leben haben durch ihn. Und ich glaube, ich weiß, dass Jesus Christus sein Leben gegeben hat und dass er als Gottes Sohn, als Gott selbst, als makelloses Opfer ans Kreuz gegangen ist, um für uns zu sterben. Und er hat alle Sünde ausgetilgt. Er hat uns einen Weg gebahnt. Er hat sein Leben gegeben, damit wir den Weg offen haben. Und das ist kein Selbstläufer. Dieses Opfer, was wir haben, diese Option, das ist ein Angebot. Ein Angebot, was wir ausschlagen können, aber auch ein Angebot, was wir annehmen können. Und an dieser Stelle sind wir alle gefragt. Und ich weiß, man hört oft, dass es wichtige Entscheidungen im Leben gibt, aber das ist definitiv die wichtigste Entscheidung im Leben, die man treffen kann. Wenn du Jesus Christus noch nicht angenommen hast in deinem Herzen oder merkst, okay, ich bin schon ganz lange in der Gemeinde drin, hab schon gehört, dann ist es so zentral, dann möchte ich einladen, tu es heute Abend und gib Jesus Christus dein Leben. Es ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Die können nicht deine Eltern, die kann nicht dein Jugendleiter oder sonst wer für dich übernehmen. Das ist eine Entscheidung, die du treffen musst, wo du sagen musst, okay, ich brauche diese Vergebung. Ich habe es gesehen, meine Sünde, meine Fehler trennen mich von Gott, aber ich möchte bei Gott sein und ich brauche dieses Opfer. Und wenn wir dieses Opfer annehmen, dann gibt es keine Sünde, die zu groß oder die zu klein ist. Weil Gottes Blut uns reinwäscht. In Römer 6, Vers 22 steht ein richtig schöner Vers, können wir den mal bitte anwerfen, steht, nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Und da ist wieder dieser Punkt. Ich habe gesagt, seid heilig, denn auch ich bin heilig. Gott ist makellos und deshalb kann nichts, was fehlerbehaftet ist, in seiner Gegenwart überleben. Aber durch das Blut Jesu Christi werden wir heilig gesprochen, werden wir rein und werden die Makel abgewaschen, sodass wir in Gottes Gegenwart bestehen können. Es gibt keinen anderen Weg, in der Gegenwart eines heiligen Gottes zu bestehen, außer dieses Blut und außer das Opfer von Jesus Christus. Und wenn du das angenommen hast, dann möchte ich sagen, es gibt keinen Fehler, der dich von Gott trennt. Es gibt keinen Mist, den man verbocken kann oder sonst irgendwas, was wir verzapfen können, was wirklich uns nachhaltig von Gott trennt, sondern Jesus Christus ist für uns gestorben und wenn wir dieses Blut annehmen, dann ist da Heilung, dann ist da Reinigung und dann ist da Gottes Leben drin. Gott möchte Gemeinschaft mit dir haben. Gott ist nicht griesgrämig und sagt, okay, ja, komm, eigentlich will ich es gar nicht, aber gut, dann komm her, sondern da steht in Johannes 3, Vers 16, er hat die Welt geliebt. Gott ist seit dem Sündenfall, ist er im Himmel gewesen und hat gemerkt, okay, warum entscheiden sich die Menschen gegen mich? Ich wollte doch den Menschen schaffen, damit er Gemeinschaft mit mir haben kann. Gottes Herz war es, Gemeinschaft mit den Menschen zu haben, deswegen hat er uns geschaffen. Und seitdem hat er gerungen. Und diese Haltung von Gott dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Das ist nicht, wir betteln Gott nicht an, damit er uns widerwillig aufnimmt, sondern Gott ist der liebende Vater, der uns entgegenläuft und sagt, du bist da, mein Kind, und ich freue mich über dich. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Und der dritte Punkt, das ist auch der letzte Punkt für heute Abend. Sünde ist nicht nur eine Frage des Tuns, Natürlich hat unser Tun auch damit zu tun. Sünde ist eine Frage des Seins. Zu wem gehöre ich? Wem vertraue ich? Und letztendlich, wen bete ich an? Wer sitzt auf meinem Thron im Herzen? Anbetung hat ganz maßgeblich was mit Vertrauen zu tun. Wem vertraue ich? Wer ist die höchste Instanz? Wer ist mir das Wichtigste im Leben? Und an dem Garten Eden sehen wir, Adam und Eva haben gesagt, okay, Gottes Plan ist ja ganz nett, aber er hält uns was Wichtiges vor und das wollen wir uns auf eigene Faust nehmen. Und da war nicht mehr dieses Vertrauen da, dass sie gesagt haben, okay, komm, ich vertraue Gott, dass dieser Baum schlecht ist, egal was dranhängt oder egal was mir andere sagen. Ich glaube Gott einfach, weil er Gott ist und ich Mensch bin und er das besser weiß als ich. Dieses Vertrauen war nicht mehr da. Und dieses Vertrauen ist etwas, was wir wiederherstellen müssen, was der Punkt ist bei Sünde. Es geht nicht nur darum, keine Ahnung, seinen Zehnten zu bezahlen, bei Grün über die Ampel zu gehen und möglichst ein guter Mensch zu sein. Das sind wichtige Punkte, aber das Verhalten speist sich immer aus unserem Herzen. Ein verändertes Verhalten entspringt immer einem veränderten Herzen. Deswegen möchte Jesus nicht primär unser Verhalten ändern, sondern er möchte unser Herz verändern. Und daraus wird sich unser Verhalten verändern. Und deswegen möchte ich einladen, wen betest du an? Johannes Hartler hat gesagt, dass Sünde eine Verschiebung von Anbetung ist. Sünde ist die Verschiebung, dass wir etwas anderes anbeten als Gott. Und das klingt, ich knie mich ja jetzt nicht hin und bete mich selbst an oder so, aber Anbetung ist, was ist meine oberste Priorität? Was ist das, wonach ich mich ausstrecke, was mir wichtig ist? Das kann man auch an unserer Zeit ablesen oder an unseren Gedanken. Ist es mir am wichtigsten, dass ich viel Spaß habe, dass ich nicht zu kurz komme, dass meine Ziele sich erfüllen und sonstige Dinge? Oder ist es mir wichtig, dass Gott geehrt wird, dass er Priorität hat in meinem Leben? Und das ist der entscheidende Punkt. Sünde ist eine Frage von Anbetung. Und Gott wirbt um dieses Vertrauen, was wir ihm entgegenbringen, was Anbetung bedeutet. Und eines Tages das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Eines Tages wird Jesus Christus wiederkommen und sein Reich in Herrlichkeit aufbauen. Und dieser Tag, das kann entweder ein Tag sein, wo man sagt, okay, so ganz geklärt ist es nicht. Hoffentlich kommt es jetzt nicht morgen, weil es ist noch nicht klar, wo ich dann sein werde. Oder der Tag kann ein Fest sein, wo man sagt, okay, komm, manche Dinge sind jetzt schwierig auf der Erde und ich habe keine Ahnung, vielleicht bist du hier und merkst, okay, ich bin in Süchten verstrickt oder in Scheidung oder dass ein Todesfall in der Familie war oder so. Und wo man merkt, okay, das Leben ist nicht leicht und manche Dinge sind auch echt nicht schön, die passieren. Und dann kann dieser Tag von Jesu Wiederkehr ein Lichtblick sein, ein Lichtschein am Horizont, wo wir merken, okay, da wo Gott sein Reich aufrichtet, dann ist das, das ist der Tag, wo ich nach Hause komme. Und wie du das merkst, wie du dazu stehst, zu Jesu Wiederkehr, das ist deine Entscheidung. Und das hängt maßgeblich davon ab, hast du Jesus schon als deinen König angenommen oder nicht? Und wenn du hier bist und merkst, okay, ich habe das noch nicht geklärt, dann möchte ich einladen, gleich wenn wir im Lobpreis stehen, wird es hinten links Leute, also von euch aus gesehen rechts, Leute geben, die für euch beten. Oder komm auf Stefan zu oder auf jemand anders aus dem Jugendleitungsteam und rede darüber. Das ist so eine wichtige Entscheidung. Lass den Tag nicht verstreichen, sondern triff diese Entscheidung heute Abend zu sagen, Jesus, ich schaff's nicht allein, ich hab's verbockt, ich kann diese Fehler nicht ausradieren, aber ich möchte gerne Gemeinschaft mit dir haben. Und wenn du merkst, okay, das Thema Sünde, das habe ich schon oft gehört und ich bin Gemeindekind und ich gehöre schon zu Jesus, dann möchte ich einladen, prüfe deine Sehnsüchte. Das, was ich am Anfang gesagt habe, worauf richtest du deine Sehnsüchte aus? Merkst du, dass du in diesem Hamsterrad drin bist, dass du merkst, okay, ich versuche meine Sehnsucht nach Intimität in Pornografie oder in einer Beziehung oder in sonstigen Dingen zu stillen und ich merke, ich quetsche das aus und ich schaff's irgendwie nicht und mein Herz wird nicht still dabei und ich brauche mehr oder ich möchte Sicherheit haben oder andere Dinge. Wenn du merkst, okay, ich habe dieses Thema Sehnsucht in meinem Herzen und was nicht gestillt wird, da möchte ich einladen, nutz diese Zeit des Lobpreises, um es neu Gott hinzulegen. Gott ist kein Gott, der knauserig ist, sondern Gott hat uns diese Sehnsüchte geschenkt, damit wir die bei ihm stillen können. Ich möchte dich einladen, nutz diesen Lobpreis, um das Gott hinzuhalten. Sünde ist eine Frage von Anbetung und nicht hauptsächlich eine Frage des Tuns, sondern eine Frage des Seins. Deswegen ganz offen die Frage, wo bist du? Wo stehst du? Wo stehst du an diesem Punkt? Lass uns aufstehen und in den Lobpreis gehen. Und nimm diese Frage mit in deinem Herzen. Herr, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke, dass du uns liebst, dass du dich hingegeben hast, dass du diese Ausweglosigkeit von Sünde gesehen hast und dass du einen Weg gebahnt hast durch dein Blut. Herr, ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist für unsere Schuld, damit wir leben können. Danke für dieses Angebot. Und ich möchte dich bitten, dass du Herzen berührst jetzt, dass du uns vor deinen Thron holst. Und Herr, wir wollen dir begegnen, wir wollen dich anbeten und wir wollen dir sagen, du bist der Herr und wir wollen dir vertrauen. Danke, dass du da bist. Dein Name sei geehrt.